Willkommen bei PET als Pod, der Podcast für Kindermedizin.
So, hallo, da sind wir wieder. Heute wieder der Sebastian dabei. Du warst schon mal dabei, ne?
Ja, genau, danke für die Einladung.
Also Wiederholungstäter. Wir hatten jetzt viel zu viele so Experten eingeladen und jetzt wird gesagt, nee, wir brauchen wieder Fälle und was haben wir für einen Fall? Ausgerechnet was eigentlich wieder so nichts Normales ist, sondern eigentlich im Gegenteil, was sehr Unnormales, sage ich mal, was Seltenes, aber schon etwas, was uns beschäftigt und woran man, glaube ich, viel lernen kann.
Super spannend.
Ja, also möchtest du vielleicht anfangen, Sebastian, weil du hast ja selber gesagt, das hast du noch nie gesehen, das beschäftigt dich?
Ja, tatsächlich. Also es ist ein interessanter Fall. Es geht um ein Neugeborenes, das auf die Welt gekommen ist mit 33 plus 0 Wochen. Ich meine, normal sind 40 Wochen, also das Kind ist 7 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Und das Kind hat ein Erkrankungsbild, vor dem wir uns in der Neonatologie, ich will nicht sagen fürchten, aber vor dem wir doch sehr viel Respekt haben. Das nennt man ein Hydrops fetalis. Vielleicht kannst du Boris zwei Sätze dazu sagen.
Ja, Marie. Kurzes Grundlagenreferat, Hydrops fetalis. Nee, also so als Student hatte ich das mit dem Hydrops auch nie verstanden. Okay, das waren irgendwie komisch kranke Kinder, ne? Und das hat man halt angekreuzt.
Diese ubiquitären Wassereinlagerungen.
Ja, aber irgendwie, ich habe es eigentlich nicht verstanden, so richtig. Deshalb versuche ich es mal so ein bisschen zu erklären, wobei man sagen muss, Hydrops fetalis, das ist quasi ein Sammelbegriff für ganz verschiedene Erkrankungen, die immer darin mündet, dass der Fet im Bauch Ödeme in der Haut hat, also Wassereinlagerung in der Haut hat und auch Ergüsse in den Körperhöhlen. Also zum Beispiel Pleuraerguss und Aszites oder Perikarderguss und Aszites. Und das in einem Ausmaße, wo man zum einen sagt, das ist jetzt irgendwie für den Feten selber gefährlich und dann gleichzeitig auch für den Neonatologen, der nach der Geburt dem Kind irgendwie beim Atmen helfen möchte, ist es auch gefährlich, wenn da überall Wasser ist. Also das ist erstmal eine gefährliche Situation und das sind ganz verschiedene Ursachen, die dazu führen. Wir haben ja alle viel Physiologie gelernt. Das ist genau sowas, wo man das alles braucht. So die häufigste Ursache, auch die, glaube ich, so im Examen immer wieder mal vorkommt, ist halt eine fetale Anämie, eine kritische Anämie, wo das Blut so dünn wird, dass kein Sauerstoff in die Gewebe transportiert wird, also eine Gewebshypoxie letzten Endes, obwohl die Plazenta funktioniert. Also es ist jetzt nicht, dass die Plazenta den Geist aufgibt, sondern dass die kritische Anämie dazu führt, dass die Gewebe nicht mehr versorgt werden. Eine Zelle, die keinen Sauerstoff bekommt, keine Energie bekommt, die wird anschwellen, da gehen diese ganzen Pumpen gehen dann irgendwie nicht mehr so gut. Deshalb, also hypoxische Gewebe neigen zu Ödemen, das ist schon so. Und dazu kommt dann auch, dass das arme Herz natürlich irgendwie merkt, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert mit der Sauerstoffaufnahme und versucht immer mehr zu pumpen, um aus der Plazenta Sauerstoff rauszuholen. Ja, das ist also die Antwort vom Feten, der möchte natürlich, also das fetale Herz ist super, das möchte auf jeden Fall natürlich das Leben erhalten und das kommt dann aber irgendwann zum Pumpversagen. Letzten Endes, wenn die so eine kritische Anämie haben und das macht dann die Wassereinlagerung zum Beispiel im Bauch, Aszites und Pleuraerguss.
Wäre es dann richtig zu sagen, dass der Hydrops eigentlich mehr ein Symptom als eine eigene Erkrankung ist?
Ja, genau. Also es ist quasi eigentlich, man kann sagen, die intrauterine Herzinsuffizienz häufig oder die intrauterine Gewebshypoxie, die das macht. Ja. Wie gesagt, klassische Ursache für ein Hydrops fetalis wäre die kritische Anämie. Und da gibt es so, ich sag mal, so zwei Sachen, die man halt immer lernt. Ja, das eine ist halt die Rhesusinkompatibilität. Wenn die richtig ausgeprägt ist, dann macht es nicht nur so ein bisschen Ikterus nach der Geburt oder einen schweren Ikterus nach Geburt, sondern eben schon intrauterin. Da ist jetzt der Ikterus nicht das Problem, das geht ja über die Plazenta, sondern halt die kritische Anämie. Also wenn der HB bei 2 ist, dann ist der Fet am Sterben. Ja, und das ist aber etwas, was der Geburtshelfer, der Perinatalmediziner ganz gut kann. Ja, also die Anämie ausgleichen, da wird dann die Nabelschnur punktiert und das Kind wird intrauterin transfundiert. Ja, also es ist es ist echt abgefahren, wie die das machen, weil wir haben nach der Geburt ja manchmal schon Probleme, die Nabelschnur so zu treffen. Ja, und aber das genau dieses Problem können die relativ gut lösen. Und dann kommt es halt darauf an, wie häufig diese Transfusionen nötig sind. Damit bringt man auf jeden Fall das Kind wieder in guten Zustand und auf jeden Fall die Schwangerschaft auch weiter. Und dass eben das Kind dann im guten Zustand, nicht im Hydrops mit einer vielleicht ganz milden Anämie auf die Welt kommt und wir danach dann, ich sag mal, weitermachen. Das heißt also, der klassische immunologische Hydrops, also Rhesusinkompatibilität, das ist ein quasi geburtshilflich im Regelfall gut kontrollierbares Krankheitsbild oder gut behandelbares Krankheitsbild. Gibt dann noch die Pavo-B19-Infektion intrauterin, das ist dasselbe, dass dann quasi der Fet in eine kritische Anämie reinrutscht und dann auch transfundiert werden muss. Also das ist, wenn man es nicht mitbekommt, verstirbt das Kind auch, aber wenn man es mitbekommt, wird es, wie gesagt, von den Geburtshelfern pränatal behandelt. Das heißt, die Anämie ist eine Differentialdiagnose, gibt ja noch andere Anämieformen, fetomaternale Transfusion, fetale Transfusion, angeborene Anämien, aber ist, wie gesagt, heutzutage, wenn man jetzt als Neonatologe denkt, das Seltenere.
Warum eigentlich?
Ja, wie gesagt, weil es vorher behandelt wird. Ja.
Nee, ich meine, Transfusion intrauterin habe ich tatsächlich noch gar nicht so oft bei uns in den Kurven gelesen. Gibt es denn etwas, was man irgendwie vorher machen kann, dass es überhaupt gar nicht erst zu einer Reaktion zwischen mütterlichen Antikörpern und dem Kind kommt?
Gut, das ist das Zweite, dass natürlich die schwere Sensibilisierung gegen Rhesusfaktor bei den Müttern dadurch verhindert wird, dass man diese Rhesusgarnprophylaxe macht.
Ah, okay.
Das ist jetzt quasi dieses. Eigentlich ist Ikterus-Thema, das wollten wir heute gar nicht machen. Deshalb, wir gehen lieber mal jetzt zu dem nicht-immunologischen Hydrops, also quasi den nicht-Anämie- und nicht-Rhesus-assoziierten Hydrops-Ursachen. Ganz kurz, wir wollen ja gleich zum Fall kommen, kann man so sagen. Es gibt natürlich noch andere Ursachen für ein Pumpversagen. Das sind entweder Kardiomyopathien, wo also der Herzmuskel selbst erkrankt ist, oder Herzfehler, die es dem Feten auf einmal schwer machen. Und das sind zum Beispiel Herzfehler, die wir, naja, später jetzt gar nicht so als Herzfehler sehen würden. Also wenn zum Beispiel die Kurzschlüsse, die fetalen, also der Ductus arterios botalli und das Foramen ovale, wenn die nicht da sind oder dann der intrauterin der Ductus zugeht frühzeitig, ja, was er nicht soll, dann funktioniert das Herz natürlich intrauterin schlechter. Mhm. Ja, also der rechte Ventrikel braucht ja diesen Kurzschluss, damit er gut pumpen kann, weil die Lunge halt ja noch zu ist.
Der hohe Druck, ne?
Ja. Also quasi, ich sag mal, Herzfehler oder Herzerkrankung wäre eine Sache, dann Chromosomenanomalien, die können Hydrops machen, ein kritischer Proteinverlust oder Hypoproteinämie, kann man sich vorstellen.
Ja, klar.
Onkotischer Druck ist niedrig, deshalb hat man generalisierte Ödembildung. Da gibt es so zwei Unterformen. Einmal den Verlust über die Niere. Das sind so ganz komische nephrotische Syndrome, wo quasi die Niere, sobald die relevant dann Urin produziert, auch die ganzen Proteine raushaut, also verliert. Und das Kind, also der Fet, dann eine Hypoproteinämie hat. Oder einen kongenitalen Hylothorax, wo also Lymphgefäße, ich sag mal, offen sind und in den Pleuraspalt hineindrainieren und dann quasi die Lymphe da reinfließt, damit natürlich auch Proteine reinfließt und man quasi die Pleura voller Lymphe hat.
Ja, also ich halt im System Proteinmangel.
Das auch und natürlich ganz, ganz ausgeprägte Pleuragröße hat. Ja, und das auch schon relativ früh in der Schwangerschaft. Genau, und dann gibt es wahrscheinlich die Differentialdiagnoseliste, geht noch ein bisschen länger, aber das sind so die Sachen, die ich jetzt in den letzten Jahren selbst erlebt habe. Und naja, wir versuchen vor der Geburt immer vom Geburtshelfer Informationen bekommen, die sollen uns das Herz zeigen, die sollen so ein bisschen natürlich sagen, wo sind denn die meisten Ergüsse. Das hilft uns so ein ganz bisschen, uns vorzubereiten, aber letzten Endes ist das ja eine Situation, wo man sagen muss, intrauterin geht es nicht gut, es wird immer schlechter, das Kind ist nicht mehr gut versorgt und ist gefährdet. Ja. Und dann kommt irgendwann die Entscheidung, im Regelfall ist das was so halb geplantes, also wo wir schon Vorlauf haben, aber wo dann die Gynäkologen sagen, jetzt können wir nicht mehr lange zugucken, es wird schlechter. Und so war das da auch. Also das,
ja, ja.
Die Familie, also die Mutter war schon lange im Krankenhaus und irgendwann haben dann die Geburtshelfer gesagt, jetzt müssen wir es machen.
Ja, genau.
Und dann war es halt irgendwie Mittwochmorgen, ne, so ein bisschen mit Ansage.
Ja, so dass wir auch Zeit hatten, uns zu sortieren, weil man muss sagen, es ist halt ein schweres Erkrankungsbild, sodass man dann nicht den jüngsten Assistenten alleine hinschickt, einfach für die Versorgung, sondern man schaut, dass man ein gut aufgestelltes Team hat mit allen technischen Möglichkeiten, die man halt braucht und dass man sagen, gut organisiert dann eben in diesen Kaiserschnitt reingeht, um das Kind in den besten Bedingungen dann aufzunehmen. Und so war es dann auch. Wir hatten die Ansage bekommen, das Kind muss dann bald geholt werden. Und in dem Fall war dann nicht nur ein neonatologisch erfahrener Oberarzt dabei, sondern noch eine zweite. Ja, dann gab es noch mich. Und wir hatten sogar noch zwei intensiv, neonatologisch erfahrene Intensivkrankenschwestern dabei, sodass genug Man- und Woman-Power dabei war und man genug Hände hatte, sei es, um was am Kind zu machen oder um zu springen, Sachen zu holen, anzureichen. Oder auch einfach mal zu notieren, das vergisst man auch gerne, weil man macht ganz viel und dann, wenn man danach sich dann wieder zusammensetzt und sagt, was haben wir eigentlich wann gemacht, dann ist es immer ganz gut, wenn einer mal daneben gestanden hat und einfach mal mitgeschrieben hat. Ne? Und dann haben wir dies gemacht und dann das. Und so war es dann auch. Wir waren dann gut vorbereitet, das Kind kam.
Genau, vielleicht noch zur Vorbereitung, was haben wir alles mitgenommen, was so unsere interne Checkliste ist so.
Wir sind natürlich mit unserem eigenen Notfallbett gekommen. Da sind dann schon die viele Sachen drauf, die man im Notfall bräuchte. Zugänge, Masken, Beutel, sowas. Wir haben unser Ultraschallgerät mitgenommen.
Genau, weil
das ist nicht Standard, muss man sagen.
Zum Zielen, ne, ist genau. Dann schon gut, wo sind die Ergüsse am größten. Ja.
Genau, also muss man sagen, es ist nicht Standard. Wir gehen eigentlich ohne Ultraschallgerät rüber, wenn es ein ganz unkomplizierter Kaiserschnitt ist. In dem Fall war es dann halt genau, dass man direkt dann Diagnostik vor Ort machen kann. Wir haben immer unseren Notfallrucksack mit dabei, unsere Notfallmedikamente, wo dann ganz viele Sachen drin sind, falls man dann doch irgendwie in die Verlegenheit kommt, etwas spritzen zu müssen.
Genau, die Blutprodukte haben wir da auch schon vorher bestellt gehabt.
Zumindest auf Abruf, sodass wir notfalls hätten wir, glaube ich, schnell vom Blutspendedienst dann Blutprodukte gekriegt.
Ja.
Genau.
Genau, und dann, ja.
Kam das Kind. Na, also, was hatte ich gesagt? 33 plus 0 Wochen. Für seine Woche muss man auch sagen, eigentlich vergleichsweise klein. Kam raus und ja, muss man sagen, hat sich erstmal nicht gut adaptiert, wie wir das unter Neonatologen sagen. Also das Kind hat erstmal nicht viel gemacht. Kam auf unsere Erstversorgungseinheit und dann ging es los. Soll ich erzählen? Willst du erzählen?
Ja, erzähl ruhig.
Ja, also für mich war es ganz schön, weil ich einfach wirklich tatsächlich, wenn zwei NeonatologInnen dann da am Kind stehen, dann muss man als Dritter eigentlich nicht viel machen und kann einfach zugucken und die Show genießen. Sodass das Wichtigste ganz am Anfang ist, natürlich, wenn man auch an Notfallmedizin denkt, ist dieses ABCDE-Schema und A. Das A steht immer ganz am Anfang, sodass eine Person sich schon mal direkt am Anfang und die Atemwege gekümmert hat. Und da muss man nicht lange überlegen, das Kind ist direkt intubiert worden, einfach um den Atemweg zu sichern, um auch eine ganz sichere und geordnete Form der Beatmung und Ventilation der Lungen gewährleisten zu können. Ja, man kann sich ja vorstellen, oder? Wenn dann Flüssigkeit in der Haut, in Pleuraspalt drin ist, ist das für die Lungen zur Entfaltung ja nicht einfach.
Und dann kann man also Druck brauchen.
Genau, und dann kann man ja mit dem Tubus, der in der Trachea ist, kann man ja ganz gut da Druck applizieren. Genau, und dann hat in dem Fall du, Boris, hast dich dann irgendwie um die anderen Probleme gekümmert und das war dann direkt erstmal sich den Ultraschall zu schnappen und zu gucken, wo gibt es denn Ergüsse und wie viel und kann man da eventuell sogar schon was entlasten. So dass wir, ich meine, das Kind, glaube ich, sogar schon in der zweiten oder dritten Minute intubiert hatten. Und du hast dann, glaube ich, einen Ultraschall vom Abdomen gemacht, geguckt, gibt es Aszites, also Flüssigkeit im Bauchraum, war auch einiges. Und ich glaube, du hattest dann auch schon eine, ich nenne es mal einfach provisorische Drainage, in der vierten oder fünften Minute gelegt, sodass wir wirklich da, ich glaube, wir haben auch in der Erstversorgung direkt, 50 Milliliter haben wir, glaube ich, aus dem Bauchraum gezogen.
Ja,
war
zwar
nicht wenig für so einen kleinen Knirps. Und
also quasi vom Prinzip ist es so, dass die Entscheidung ist dann ja immer, kann man beatmen? Und das ging so leidlich. Also das war jetzt nicht ganz der rosa geworden ist.
Nee,
der ist
nee.
Dann auch schon irgendwie relativ schnell bewusstlos gewesen. Man konnte da mit Kraft ein bisschen was reindrücken. Und die Herzfrequenz kam dann auch langsam wieder. Ich glaube, wir haben noch einmal Adrenalin auch gegeben?
Ja, Kurs? Haben wir. Ja. Ja.
Also weil das Herz, also ich meine klar, das war ein Kind im schlechten Zustand. Wenn man dem dann quasi kurz die Nabelschnur abtrennt, dann hat der null Reserven, dann ist der ganz schnell bradikat. Weil die Lungen gehen allein nicht auf. Also kriegt der nicht auf, wenn die so voll Wasser sind. Und dann muss man sich ja entscheiden, wie kann man die Lunge am besten entlasten. Also wo ist am meisten zu holen? Ist es an der Pleura, dass es von da drückt? Und in dem Fall, das ist eigentlich sogar ein bisschen ungewöhnlich, war es am Bauch. Also der hat quasi einen ziemlich aufgetriebenen Bauch gehabt, relativ wenig Hautödem.
Und also, ich meine mich sogar zu erinnern, er hätte tatsächlich auch nur einseitig zu Beginn Pleuraguss gehabt.
Ja, also wie gesagt, Pleura war wenig Wasser und am Bauch viel. Und Bauch ist am einfachsten abzuleiten. Ja, weil, also nee, ist ja so, da kann man einfach irgendwie, gerade wenn da viel Aszites ist, da kann man nichts treffen. Der Darm, der weicht zur Not auch zurück. Also das ist eigentlich so am dankbarsten, wenn man ehrlich ist. Ableitung macht man am kontralateralen McBurney-Punkt, also genau auf der anderen Seite. Da sind keine großen Gefäße in der Bauchwand. Und da, in dem Fall habe ich eine rosa, ich glaube eine rosa Braunüle einfach erstmal reingelegt, dass da erstmal schnell
wissen, was raus ist.
Was raus ist und dann quasi darüber über ein Draht dann noch so eine Drainage reingesellte hin. Ja. Und ich glaube, mehr haben wir zuerst gar nicht abgeleitet.
Dann waren auch irgendwie schon, genau, da waren schon, ich sag mal, so 6, 7, 8 Minuten waren dann schon so rum, als du dann schon irgendwie auch Flüssigkeit raus hattest aus dem Bauch. Und dann konnte sich tatsächlich auch dann mehr, weil die andere Oberärztin sich ja um, sag ich mal, die ganzen Vitalparameter in erster Linie gekümmert hat, was Beatmung und Kreislauf anging, konntest du dich der Diagnostik widmen, sodass du dann den Schallkopf geschnappt hast und dann einfach mal aufs Herz gehalten hast.
Herz am Anfang, kann ich mich nur erinnern, hat nicht gut gepumpt. Also das war auch, ich glaube, ich habe schon geschallt, als er noch langsam war und...
Ja, stimmt. Hast du ja gesagt, auch, jetzt kommt die Bradykardie.
Ja, da ist man ja, also langsames Herz direkt nach der Geburt heißt immer, die Lunge ist noch nicht gut belüftet. Das heißt, das ist jetzt, heißt noch nicht, dass das Herz selber krank ist, aber das war auch danach, als dann die Herzfrequenz angestiegen ist, immer noch irgendwie so ein Pumpen, wo man sagt, das ist okay, da bewegt sich was, aber das ist noch nicht gut. Das Kind ist auch lange noch nicht aufgewacht, dass es jetzt einen Terror gemacht hat und sich bewegt hat oder so. Surfactant haben wir, glaube ich, noch gegeben. Das ist halt auch so, das macht der Neonatologe immer bei einem unreifen Kind, 33 Wochen, also ist ja nicht furchtbar unreif, nee, genau. Aber naja, wenn man halt nicht gut beatmen kann. Genau, und dann sind wir, glaube ich, schon auf die Station rübergefahren.
Ja, wir waren recht schnell drüben. Ich würde sagen, wahrscheinlich nach 10, 15 Minuten aller spätestens waren wir schon auf Station. Und da sind wir eigentlich immer mit den Kindern am liebsten, weil wir haben unsere gesorgten Verhältnisse, alles, was wir brauchen. Und das ist immer, glaube ich, für an, wenn man nicht dabei ist, sich ein bisschen schwer vorzustellen. So ein OP ist auch einfach, die Erwachsenen, wir sind angezogen, es ist schon frisch da. Und für so ein Neugeborenes, was da nackig auf so einem Erstversorgungsbett liegt, das ist schon kalt, auch wenn man von unten und von oben irgendwie beheizt wird, sodass wir die Kinder am liebsten dann bei uns auf der Station haben, wo es einfach ein bisschen wärmer ist und wo wir die auch noch von dem Temperaturmanagement auch einfach besser handeln können.
Ich glaube, wir haben extra bei den Neugeborenen irgendwie 25 Grad oder sowas. Also es ist wärmer als sonst auf einer anderen Station.
Es ist ganz, ganz im Sommer nicht unbedingt das Beste, aber im Winter ist es schon, fühlt man sich da sehr wohl. Genau. Und wir sind auf Station gegangen und haben das Kind dann erstmal dort soweit stabilisiert. Ne? Ja. An der Beatmung optimiert. Den Kreislauf hatten wir dann eigentlich soweit stabil.
Befriedigend.
Ja. Genau, also wir mussten keine Kreislaufunterstützung in den ersten Stunden geben. Wir hatten, glaube ich, am Anfang in den ersten 3, 4 Stunden noch keine Katecholamine oder so drin. Und...
Genau, dann vom Prinzip, dann muss man natürlich Zugänge legen für Blutdruckmessungen. Also, hatten wir eine Arterie eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Wir wollten ein NAK legen, das hat leider nicht geklappt.
Ah, okay. Also dann quasi Nabelvenenkatheter, Arterie geht da manchmal rein, aber manchmal ist es halt zu klein, dass es nicht geht. Und die eine Pleura haben wir noch abgeleitet auch, um halt dann noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Und dann erstmal Diagnostik. Ja, und da ist eigentlich schon so die erste Blutentnahme, kann man immer erstmal gucken, was ist mit dem Eiweiß, was ist mit dem Albumin, was war eigentlich da, wo es hingehört. Es war ein bisschen erniedrigt, aber die Frühgeborenen haben da niedrige Normalwerte. Es hat keine Anämie gehabt. Also irgendwie, man hat erstmal keine Antwort bekommen, warum es dem Kind so schlecht ging. Und das heißt natürlich auch, ja, was sollen wir denn jetzt machen, dass es besser wird? Und erstmal wussten wir es gar nicht. Ne?
Nee. Ich meine, wir haben dann auch irgendwann aber an Lebenstag 1 haben wir, glaube ich, dem Herzen versucht, ein bisschen nachzuhelfen, was für die Pumpfunktion zu geben. Einfach mit der Idee, dass er einfach dann besser auswirft und vielleicht einfach, dass wir den Kreislauf besser in Gang kriegen. Und darüber hat man das Kind dann erstmal die ersten Tage, meine ich, ganz gut stabilisiert. Ja. Ne? Die Drainagen förderten am Anfang noch einiges. Da kam ein bisschen was raus, aber das hat in den Tagen dann so ganz allmählich langsam abgenommen. Wie ist das denn, Boris, wenn da was rausläuft, muss man das eigentlich irgendwie ersetzen? Oder?
Ja, also vom Prinzip, wenn da kontinuierlich was rausläuft, läuft ja auch kontinuierlich was nach. Und nachlaufen tut es ja aus der Zirkulation. Ja. Insofern muss man das grundsätzlich schon in dem Maße ersetzen, wie es, wie gesagt, dann der Zirkulation fehlt. Und meistens machen wir es so, dass wir sagen, so der primäre Schwapp, der rauskommt, da sind wir erstmal froh, wenn halt das draußen ist. Aber danach, dass man es dann entweder 1:1 oder die Hälfte zumindest auch ersetzt und sinnvollerweise dann ja auch mit einer ähnlich proteinreichen Flüssigkeit. Ja, nicht, dass da quasi durchgehend Protein rausläuft und man dann nur Wasser nachgibt.
Ist da ein Protein drin in der Flüssigkeit? Oder
ja,
ist das unterschiedlich? So ein
bisschen, das, gut, es gibt ja verschiedene Pathomechanismen dann. Mhm. Also das reine quasi Acid ist jetzt bei einem kardial gestauten Menschen, wo quasi der quasi ein Rückwärtsversagen hat, das ist relativ proteinarm. Aber zum Beispiel der Hyalothorax ist relativ proteinreich. Ne? Und jetzt haben wir viel mit Physiologie erzählt, aber was da rauskam, war so Mittel. Ne?
Ja, es war, glaube ich, relativ vergleichbar zu dem, was wir im Blut gefunden haben.
Ja,
war,
also irgendwie von dem, was wir erklärt haben, ja, also das Herz sah komisch aus. Die Theorie wird sagen, das sollte doch quasi jetzt eher proteinarm sein, was da quasi an Transsudat im Aszites und Pleuraspalt ist, aber es war so schon mittelproteinreich. Also ein bisschen weniger, etwa die Hälfte von dem, was es im Serum hatte, so an Eiweiß, aber also nicht wenig. Also auf jeden Fall so viel, dass da schon was verloren gegangen ist an Eiweißen. Dementsprechend haben wir dann auch die Folgetage immer nachliefern müssen, sei es mit Frischplasma oder mit Albumin, um da irgendwie die Balance halt zu halten. Gut, Röntgenbilder gab es sicher auch einige, die haben uns immer noch nicht klüger gemacht. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Kardiologen hatten das erste Mal was gesehen, oder?
Ja, wir hatten natürlich bei einem Herzproblem, das ist ja das Tolle an der Uniklinik, es gibt einen Spezialisten für alles oder fast alles, sodass wir dann die klugen Köpfe aus der Kardiologie einmal gebeten hatten, dazu zu kommen. Und die haben dann auch einfach mal den Schallkopf aufs Herz gehalten und hatten das bestätigt, was wir gesehen hatten, eben, dass die Pumpfunktion, die Kontraktilität nicht so gut war. Und die gucken natürlich dann immer so ein bisschen auch drüber und drunter und links und rechts vom Herzen und hatten dort spannenderweise den Eindruck, dass da eine, wie so ein Kurzschluss ist zwischen dem arteriellen System und dem venösen System. Genau.
Stimmt, ja. Also jetzt, wo du das erzählst, also die Neonatologen gucken eigentlich immer nach dem Kopf, weil sie sagen wollen, ja, ist da alles in Ordnung. Ne? Dann guckt man auch da die Flüsse an und freut sich halt, wenn das Hirn gut durchblutet. Das heißt, freut sich, das ist ja absolut das Ziel. Das ist, also, das muss immer so sein. Und die Kardiologen, gut, weil es halt auch näher am Herzen dran ist, gucken ganz oft Mesenterica superior an, weil sie dann ja gerade nur so ein bisschen nach unten kippen müssen, wenn sie das Herz schallen. Und ist auch eine wichtige Durchblutung. Der Darm muss ja auch durchblutet sein. Und da war eine riesige Diskrepanz. Ja, also oben war so mittelgute Durchblutung, aber die Mesenterica hatte nur so, also hatte diastolisch Nullfluss. Ja, und da hat es nur so ein bisschen so mal während der Systole kurz reingedrückt, aber
kein konstanten diastolischen Fluss.
Kein konstanter Fluss, ja. Also ganz komische Situation. Und die haben dann diesen Kurzschluss gesehen, also von der Mesenterica superior zur Pfortader rüber. Also das muss jetzt jeder gleich mal in ein Anatomiebuch reingucken.
Darf man den Atlas wieder rausholen.
Also direkt benachbart, ja, also ein ganz kurzer Kurzschluss halt, in das portalvenöse System rein. Und da ist es halt abgerauscht. Ja, also da ist quasi, das kann auch sagen, es ist ein Stilphänomen, dass das Blut, was eigentlich im Darm sein wollte, dann geklaut wird und dann in die Pfortader reinrauscht. Und das ist so das Tückische. Pränatal haben wir zusätzlich noch den Ductus venosus. Das heißt, pränatal war das ja genauso. Und da gab es keine Bremse. Da ist einfach quasi aus dem arteriellen System das direkt dann über die Pfortader, über den Ductus venosus wieder in die Vena cava inferior geflossen. Ja, also ganz ohne Bremse. Und damit sind natürlich ist ein Großteil des Herzzeitvolumens wahrscheinlich da einfach geklaut worden.
Was macht das mit dem Herzen?
Ja, also das ist natürlich fürs Herz erstmal eine riesige Volumenbelastung, ja, weil das Herz pumpt und pumpt und pumpt und es verliert alles. Also es fließt ab, ungenutzt, also quasi wie wenn in der Badewanne halt irgendwie der Stopfen draußen ist. Und gleichzeitig, das darf man auch nicht vergessen, wird das Herz ja auch nicht mehr durchblutet. Ne? Also wenn ich so einen massiven Abfall vom Blutdruck systemisch hab, dann ist auf den Koronarien auch kein Druck mehr da. Und also nicht nur der Darm kriegt was geklaut, sondern irgendwie die ganze Systemzirkulation. Also das ist schon, gerade wenn es auch noch länger geht, eine Belastung fürs Herz. Das heißt, am Anfang hatten wir wirklich gedacht, dass das so der Kern des Übels ist, dass das unsere Ursache für den Hydrops fetalis ist. Also diese arteriovenöse Fistel letzten Endes. Jetzt so im Verlauf sind wir gerade nicht so ganz sicher, ob das die ganze Wahrheit schon ist. Aber um das zu Ende zu erzählen, also diese Fisteln, diese Schanz gibt es und die werden dann postnatal besser. Warum? Naja, weil der Ductus venosus zugeht und man dann also mit der Leber so eine Bremse hat. Ne? Also quasi, dass es nicht mehr blind abfließt.
Widerstand.
Ja, genau. Widerstand. Damit bleibt quasi mehr zurück und es geht weniger verloren. Ja, die Kinder haben natürlich langfristig dann quasi einen Hochdruck im Pfortaderkreislauf.
Was macht das mit der Leber?
Bei der Leber geht es noch, aber das macht dann chronische gastrointestinale Blutung, kann Ösophagusvarizen machen. Ah, okay. Und an der Leber macht es auch, glaube ich, so ein bisschen Gerinnungsstörung. Also quasi total gut ist es nicht, aber die Leber hält es eigentlich lange aus. Mhm. Ja, also bei diesen Fisteln. Ja. Also eigentlich hatten wir da erstmal so gehofft, dass jetzt alles besser wird, dass wir nur warten müssen, dass sich das Herz von der fetalen Situation mit diesem High-Output-Failure, wo quasi alles an der Leber vorbei über den Ductus venosus wegfließen kann, erholt. Und man muss jetzt nur warten, bis das alles gut ist. Es sah auch erstmal so aus, aber das Herz hat sich nicht richtig erholt. Ja, also das ist jetzt quasi der aktuelle Stand, ne? Kind ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen alt oder so.
Ja, genau. Und man muss sagen, also zur generellen Situation hat sich alles dramatisch gebessert. Also
die Drainagen sind draußen,
ja, das genau.
Kind atmet allein.
Das Kind ist extubiert, ja. Ist spontan bei Raumluft. Also wir sind eigentlich mit dem generellen Verlauf sind wir total zufrieden. Von einem Kind, wo man sagen muss, das ist ja eines der schlimmsten Erkrankungsbilder, denen wir so begegnen in der Neonatologie. Und ja, wo es manchmal Fälle gibt, die auch einfach tragisch enden, haben wir jetzt ein Kind, was sich eigentlich ansonsten, wenn man so diese Problematik mit dem Herzen mal beiseite lässt, das Kind trinkt, das Kind nimmt zu, das Kind atmet selber. Das sind ja alles tolle Sachen, die ein Neugeborenes machen soll. Also eigentlich, was das angeht, ein schöner Verlauf.
Genau, nur dass wir jetzt noch nicht genau sicher sind, ob das Herz richtig gesund ist oder ob das Herz auch tatsächlich längerfristig noch eine Pumpeinschränkung hat. Weil jetzt so vom Verhalten ist es gut. Ja, also es hat subtile Zeichen der Herzinsuffizienz schon. Ja, also das ist.
Ja, ist ein bisschen marmoriert
hier und da. Ja, ein bisschen Knorks dann immer.
Peripher manchmal, ja.
Aber du hast schon recht. Also, man hat nicht alles auf einmal einen Fortschritt.
Ja, wir haben nicht ohne Grund den Fall ausgesucht. Wir sind schon ein bisschen zufrieden sind wir schon. Also wir freuen uns schon, dass es irgendwie momentan so gut läuft, in Anführungsstrichen.
Und die nächsten Fragen sind natürlich, ist da noch was anderes am Myokard dabei oder ist es eben nur die schlechte Zeit, wo wir jetzt noch mehr Zeit brauchen? Das können wir jetzt heute noch nicht beantworten.
Wie würde man denn so eine Herzinsuffizienz beim Neugeborenen behandeln?
Also grundsätzlich gibt es da verschiedene Ansätze. Man kann natürlich sagen, man gibt etwas, was den Herzmuskel selber stärkt. Das ist dann insbesondere nötig, wenn der Herzmuskel selber krank ist. In den In der Mehrzahl der Fälle ist aber was anderes das Problem, und zwar, dass eben das Herz ineffektiv pumpt, weil das, was irgendwo ausgeschmissen wurde, irgendwo falsch hinfließt. Also die ganzen Schandwiezien, der VSD, der große zum Beispiel, macht ja eine Herzinsuffizienz. Oder bei dem Kind ja auch. Es ist jetzt zwar weniger Schandvolumen, was da über die Fistel quasi dem System verloren geht, aber es ist immer noch was da. Mhm. Und bei allem, wo ein Schand quasi eine Rolle spielt, versucht man eine Nachlasssenkung zu machen, damit mehr Blut, mehr Herzzeitvolumen eigentlich im System bleibt und nicht irgendwo anders hinfließt. Also zum Beispiel wird man Beta-Blocker und ACE-Hämmer geben, das sind so die beiden Hauptsubstanzen, was wir in dem Fall ja da auch gemacht haben. Der Beta-Blocker hat gleichzeitig auch noch so ein bisschen die Funktion, dass das Herz sich besser erholt. Ja, dass es irgendwie nicht zu schnell schlägt, dass es diastolisch auch mal entspannt. Und man hofft auch, dass gerade ein so gestresstes Myokard dann eigentlich besser wird.
Das ist eigentlich eine verrückte Sache, oder? Ein Herz, das sowieso eigentlich schon so schwach pumpt, dass man dem was gibt, was es eigentlich noch langsamer pumpen lässt und schwächt.
Ja, man kann es vielleicht andersrum sagen, noch stärker als das Herz ist halt der Sympathikus vom Feten, ja, oder allgemein vom Kind. Also die Nebennieren sind riesig, ja. Und so dieser Lebenswille mit Adrenalin und Cortison, der ist halt krass. Ja. Das Kind möchte das alles hinbekommen und das peitscht dann vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu viel Adrenalin dahin. Und da stoppen wir dann ein bisschen. Ja.
Gut. Das heißt, wir machen Diagnostik fürs Herz. Wir werden gucken, ob wir vielleicht ein Grundproblem finden, vielleicht eins, das wir behandeln können.
Oder ob wir einfach mehr Zeit brauchen und das Herz einfach in einem Monat gut aussieht und wir dann quasi das nach Hause entlassen können.
Und weißt du, was wir mit diesem Schand machen können?
Also grundsätzlich gibt es da interventionelle und chirurgische Herangehensweisen. Interventionell ist die Lage nicht so ganz einladend, weil es direkt an der Bifurkation von der Mesenterica superior ist. Also die gehen dann irgendwie welche Äste ab. Mhm. Und man da jetzt irgendwie Schwierigkeiten hat, was reinzulegen, was dann quasi nur die Fistel zumacht.
Also weil man Angst hätte, dass man dann die Durchblutung des Darms damit...
Genau, dass man noch irgendeinen Darmast mit erwischt. Also das heißt, da sagt jetzt keiner so, hurra, ich möchte das gerne machen. Klammer auf, wir haben ja schon die Hoffnung, dass wir das Kind vielleicht auch erstmal größer werden lassen können, dass es dann irgendwann halt einfach 10 Kilo wiegt und dann alles einfacher ist. Ja, dann sind die Größenverhältnisse ja einfacher. Oder chirurgisch, wobei auch chirurgisch sagt keiner, hurra, da gehe ich gerne hin, weil natürlich neben den Gefäßen da auch die Gallengänge sind und man jetzt irgendwie da nicht ohne Grund irgendwas zuklippt, wo man dann noch was anderes mit erwischen kann. Also für den Verschluss würde man eigentlich gerne ein bisschen Zeit gewinnen.
Kann es denn sein, dass also die Kinder, wir reden ja immer vom Gedeihen der Kinder, dass sie sozusagen Probleme, also Gedeihstörungen haben, wenn die jetzt sagen, eine Herzinsuffizienz haben? Ist das ein Problem?
Ja, also daran wird man ja eigentlich festmachen. Jetzt so beim normalen Säugling, der ist jetzt ja noch nicht mal reif geboren, der ist ja noch quasi vorm Termin. Aber beim Säugling ist es eigentlich fast der Parameter der Herzinsuffizienz. Ob sie alleine trinken können, ob sie Kraft dafür haben, ob sie das schaffen oder ob sie nur erschöpft sind und dann das Trinken auch aufhören. Also quasi Gedeihstörung ist letzten Endes ein Leitsymptom auch von der Herzinsuffizienz. Ja. Genau, also das war jetzt, ich sag mal, der nicht normale Fall, der uns halt gerade beschäftigt hat und auch noch weiter beschäftigt. Wir haben dabei so ein bisschen, ich sag mal, das Management beim Hydrops Fetalis, also man muss irgendwie die ganze Maschinerie mitbringen, Videolaryngoskop, die ganzen Stechereien, um dann die Ergüsse schnell ableiten zu können. In dem Fall war es die Erstversorgung eigentlich relativ smooth. So.
Ich wollte sagen, erfreulich smooth. Ja. Also es lief alles wirklich wie am Schnürchen. War cool.
Und dann die Differentialdiagnose, die erstmal breit ist, wo man dann versuchen muss, so ein bisschen zu gucken, wo ist denn der Ausgang? Ja, wo ist denn jetzt irgendwie das Problem und wie kriegen wir es gelöst, wo wir schon ganz gut weit gekommen sind, aber noch nicht ganz fertig sind.
Ich muss sagen, wir sind sehr früh eigentlich auf die richtige Spur gekommen.
Ja, für etwas, was ich selber im Leben noch nie gesehen habe. Ja, also ist so, habe ich noch nie gesehen.
Ja, es war mein erster Hydrops, hat mich, also.
Gut, Hydrops habe ich schon mal gesehen. Das haben wir so eigentlich so 2-3 im Jahr. Aber diese, so eine Fistel als Ursache kannte ich jetzt auch nicht. Gut, dann hoffe ich, dass wir euch jetzt nicht irgendwie verwirrt haben, sondern irgendwie man ja auch als Studenten an einem Sonderfall trotzdem irgendwie was Gutes mitnehmen könnt und beim nächsten Mal wieder mitzuhört. Tschüss.
Tschüss.